So, liebe Freunde, wir sind jetzt am Anfang des zweiten Kapitels von Masechet Megillah. Die Mishnah sagt folgendes, Hakore et HaMegillah. Wir wissen alle mittlerweile vom ersten Kapitel, dass es eine Mitzwe gibt, um die Megillah zu Purim zu lesen. Und zwar abends und morgens. Das müssen wir zweimal machen. Und Da es die Pflicht gibt, die Megillah zu lesen, dann dürfen wir jetzt anfangen, die Frage, das heißt, bisher haben wir uns mit den großen Themen von Purim auseinandergesetzt. Wann ist Purim? Was sind die großen Pflichten, dass es überhaupt eine Pflicht gibt, Megillah zu lesen? Abends, morgens, was ist mit einem Schaltjahr? Und dann haben wir versucht, die Megillah zu interpretieren. Jetzt kommen wir zu den halachischen Details. Und ich werde mit einer kleinen Dvar Torah anfangen, nämlich, wenn wir zu Pesach beim Seder sitzen, beim Pesach-Seder, dann fangen wir als eine der Einführungen an, von diesen vier Söhnen zu erzählen. Vier Söhne, die Keneged Arba Banim Dibra Torah, die Torah spricht vier verschiedene Archetypen. Die vier Söhne sind nicht eigentliche Personen, sondern sind Artenmenschen. Und man kann sich dann auch vorstellen, dass die meisten Menschen eine Kombination von verschiedenen dieser Söhne sind. Aber man spricht von vier Söhnen. Und damit will eigentlich die Haggadah sagen, dass die Pflicht vom Auszug aus Ägypten zu erzählen für alle gilt und dass die Torah ihr Message anpasst, damit jeder je nach seine Kenntnisse und intellektuelle Fähigkeit mitmachen kann. Allerdings gibt es einen dabei, der gerne nicht dabei ist, das ist der Rasha. Und auch für ihn haben wir zwar eine nicht nette, aber eine Erwiderung. Hier gibt es die... das Blatt, das wir heute brauchen für Masechet Megillah. Und Arba Banim sind Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodeh Lishol. Rasha ist für heute nicht relevant, denn die Erwiderung des Rasha ist eigentlich, dass er sich selbst ausschließt. Schade, aber das ist, was er effektiv tut. Und es wäre noch schlimmer, hätte er sich zur Zeit des Auszugs aus Ägypten ausgeschlossen. Die anderen drei interessieren uns. Der She'eno Yodeh Lishol, wer nicht weiß, wie Fragen zu stellen, Ad Petach Lo, werden wir aufgefordert, die Dinge so darzustellen, dass er neugierig wird. Das ist relativ einfach. Ich meine, nicht das zu tun. Jeder, der schon versucht hat, eine Klasse mit Kindern zu unterrichten, weiß, dass Kinder zwar neugierig sind, aber es nicht immer leicht ist, eine komplexe Sache auf so eine Art darzustellen, dass die Kinder richtig bis am Ende mithalten wollen. Aber man kann, man hat es schon gemacht und wir machen es in vielen Themen. Tam, das sind die meisten Menschen. Das heißt, sobald ich auf einem Gebiet stoße, das irgendwie interessant scheint, habe ich nicht viel Ahnung, dann höre ich mal, solange der Vortrag nicht für Experten, sondern auch für ein breites Publikum gemeint ist, dann folge ich mit. Was mich insbesondere interessiert heute, ist der Chacham. Der Chacham stellt die Frage, Maha Edot Vachukim, was sind die Gesetze, die hier sind? Und dann soll man ihm sagen, En Maftirim Achara Pesach Afikoman, man tut nicht nach dem Pesachopfer ein Dessert essen. Ja, das Letzte, das man isst am Sederabend, ist das Fleisch des Pesachopfers. Heutzutage, nicht Fleisch vom Pesachopfer, das haben wir nicht, aber das ist die Matzah vom Afikoman, das als Erinnerung an das Pesachopfer fungiert und nachher essen wir nichts mehr. Und die Frage stellt sich selbstverständlich, na gut, essen Gescheite, das verstehen wir. Aber wozu stellt er ausgerechnet halachische Fragen? Es gibt so viele Fragen für Ägypten, er hätte fragen können, wie war das eigentlich, woher kommt Moshe, dass er zum Erlöser Israels wurde? Er hätte fragen können, wieso hat der Pharao nicht früher das Volk gehen lassen? Es gibt viele gescheite Fragen, die man stellen kann. Wie war eigentlich, gab es gar keine Ägypter, die am Israel befreien wollte? Man kann so viele gescheite Fragen stellen. Und wieso kommt der Chacham und stellt eine Frage, was sind die Gesetze, und man antwortet ihm mit einem Detail. Rabbi Meir Simcha aus Dwinsk betont, dass das eigentlich die Art ist, wie wir uns in eine Materie vertiefen. Erstens gibt es die Geschichten, die ziehen uns mit. Aber wir bleiben nicht bei Geschichten stehen, wir machen sie relevant. Wir machen sie relevant, indem wir eben genau diese kluge Frage stellen. Und was für Pflichten fließen fort aus dieser Sache? Wie halten wir die Sache aufrecht? Das ist die jüdische Art. Deshalb wird die Halacha relevant auch in einer Geschichte wie in der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Und das ist, was wir heute begegnen, denn wir gehen von der Erzählung der Megillah, also dass es die Pflichten gibt und was die Megillah alles beinhaltet, zu den genauen einzelnen Pflichten. Ja.
Das heißt, es geht in die Praxis.
Ja, und das ist, was wir heute tun. Wir gehen in die Praxis.
Das heißt aber auch ein weiteres zwischen Agada und Halacha, dass wenn man von dem ausgeht, was wir jetzt gesagt haben, Halacha gehört.
Ja, das Ziel ist dann, dorthin anzukommen. Ich würde jetzt Rabbiner Soloveitchik mal zitieren, wenn Ruth schon so genau fragt. Rav Soloveitchik hat sich sehr viel mit Philosophie und Theologie beschäftigt. Allerdings war für ihn klar, dass Halacha, der Träger, ich muss sagen, die Trägerin nachher, Halacha ist weiblich, aber also das Gesetz, aber die Halacha ist die Trägerin der jüdischen Theologie, der jüdischen Philosophie und der jüdischen Lebensphilosophie. Also es ist nicht nur ein trockenes Tun, sondern es beinhaltet in sich eigentlich die Lebensweise und die Denkweise. Und ich wollte schon mit der Mishnah anfangen, aber ich dann füge noch eine kleine Geschichte hinzu, die ich vor 12 Jahren auf meinem Blog dokumentiert habe, oder in 11 Jahren. Es gab eine Theologin, eine christliche Theologin, ich nehme an, evangelisch, aber ich bin nicht ganz sicher, eine christliche Theologin, die vergleichende Religionswissenschaften studiert hat und sie hat eine neue Stelle bekommen, eine Lehrstelle oder war es noch Postdoc, ich weiß nicht genau, was es war, und landete eigentlich in der Stadt Baltimore und suchte ein Haus. Und sie findet ausgerechnet eine der Häuser, die sich überlegt zu mieten oder kaufen, ist in Nord-Baltimore, also in einem orthodox-jüdischen Viertel. Und sie geht dort und das Haus ist perfekt, nur die Nachbarn sind so komisch. Und dann überlegt sie sich, also wenn sie es nicht kann, wer kann? Sie hat das studiert und sie kann nicht mit Menschen umgehen, die anders aussehen und denken als sie. Nein, sie nimmt die Herausforderung. Sie hat das Haus dann gekauft, gemietet, weiß ich nicht. Nach einem Jahr hat sie ein Buch veröffentlicht zu ihren Erfahrungen und sie wurde dann diesbezüglich interviewiert, wie das war. Und eine der Fragen, die ihr gestellt wurden, war, was ist ihr aufgefallen, was wäre richtig überraschend, als eben, zwar christliche Theologin, aber die vergleichende Religionswissenschaften studiert hat, in ihrem Umgang mit orthodoxen Juden. Und da sagte sie, was ihr richtig überrascht hat, ist, dass die Menschen Gesetz mögen, sie mögen unter dem, was ist das richtige Wort dafür, unter der Herrschaft des Gesetzes kommen, ja, wie wir sagen, gadol metzuveve ose mi eno metzuveve ose. Wenn ich etwas tue, weil ich eine Pflicht habe, dann hat es noch mehr Bedeutung, als wenn ich es freiwillig tue. Es geht genau gegen eine gewisse Denkweise im Westen, wo die Leute, die ehrenamtlich handeln, das ist doch, ja. Ehrenamtlich ist sehr gut. Noch besser ist, Verantwortung wahrzunehmen. Und jetzt kommen wir zu Mishnah. Hakoreh et HaMegillah. Wer die Megillah liest, aber liest sie lemafrea. Umgekehrt. Er fängt mit dem 10. Kapitel an. Umgekehrt muss nicht heißen, dass alle Wörter rückwärts, ja, nicht in der Reihenfolge. Wir wissen noch nicht genau, was wir hier mit lemafrea meinen, aber mehr oder weniger, entweder heißt es, er liest die Wörter aus der Reihenfolge oder die Verse aus dem Reihenfolge oder die Kapitel. Lassen wir das derzeit ruhen. Irgendetwas ist nicht chronologisch. Loyatza hat er nicht seine Pflicht erfüllt. Kara alpe, was ist, wenn er sie auswendig gelesen hat? Ohne Text. Ja? Kara targum, er hat sie in Übersetzung gelesen. Becholla schon. Ob es jetzt in einer deutschen, aramäischen, was habe ich hier?
Gab's noch nicht.
Chinesischen Übersetzung. Oder wenn wir etwas Zeitgemäßes wollen, also von der Zeit von wollen wir jetzt vom Talmud oder von Mordechai und Esther, es könnte so etwas sein wie Brüggisch, Koptisch, Spätpersisch, Altgriechisch, Keltisch, Gallisch und so weiter. Latein. Wenn wir ein bisschen früher gehen, Zeit von Mordechai in Esther, Sumerisch. Doch, hat es noch gegeben. Es hat das bis vor 2000 Jahren als religiöse Sprache hat es noch überlebt, bis vor 2000 Jahren. Vor 2500 Jahren war es natürlich 500 Jahren noch früher. Ich habe nicht gesagt, dass das die Lingua Franca war, dafür muss man viel weiter zurück. Dafür hätte ich Akkadisch erwähnen können. Aber nein, ich habe das richtig reingeschaut, bis wann Sumerisch als Sprache überlebt hat. Aus einem Grund für eine Drascha in der Gemara, die ich mit einem Sumerologen besprochen habe. Aber das ist jetzt Nebensache. Okay. Im Jedenfalls Lo Yatza, dann hätte er damit seine Pflicht nicht erfüllt. Aval aber Korin Otal Lo Azot Belaz, Menschen, die eben eine, wir wissen noch nicht welche oder ob es eine bestimmt, aber eine Fremdsprache sprechen, dann kann man in diese Fremdsprache auch vorlesen. Das sieht so aus, als ob es sich widerspricht. Ja, Targum bechol lashon hat es in irgendwelcher Übersetzung, in irgendwelcher Sprache gelesen, lo yatza, aber man liest es in der Fremdsprache für die Fremdsprachigen. Also was entsteht hier im Spannungsfeld, wird interessant sein. V'haloez sheshama ashurit. Und jemand, der eben kein Hebräisch spricht, sondern er spricht irgendwelche Fremdsprache. Ein keltischer Jude. Ein koptischer Jude. Was weiß ich, ja? Heute sind Kopten eine bestimmte christliche Gruppe, aber eins war das eine Sprache, die einfach in der Region, ja? Der gehört hat, wie sie in, Aschurit heißt wörtlich Assyrisch, das bedeutet aber nicht Assyrisch, sondern wir meinen damit, was mit der assyrischen Schrift, nämlich Hebräisch, die normale Schrift heißt assyrische Schrift. Also wer es in Hebräisch gelesen hat, auch wenn er eigentlich im Hebräisch nicht mächtig ist, sondern es nun gehört hat, Yatza hat damit seine Pflicht erfüllt. Kraase Rugin, ja, er hat unterbrochen gelesen, um mitten am Nehm, oder schläft so eine mitten. Nicht tief, ein bisschen so. Ja. Yatza hat er seine Pflicht erfüllt. Hayakot war, er war dran, die Megillah zu schreiben. Er hatte keine Megillah und er fängt an, sie zu schreiben. Dorsha, er legt sie aus, und Magiha, und er korrigiert sie, er schaut, ob sie richtig geschrieben ist, deshalb liest er sie, und er schaut immer in zwei Megillot zum Beispiel, oder er kennt die Megillah sehr gut auswendig, mit allen eigenartigen Orthografien, und er liest sie einfach dafür. Im Kiven Libo. An diesem Moment, wenn er Absicht hat, sowohl zu lesen, für diesen Zweck zu lesen, oder schreiben, was weiß ich, ja, als auch damit seine Pflicht zu erfüllen, Yatza, dann hat er seine Pflicht erfüllt. Vimlav, wenn aber nicht, wenn er Absicht hatte, die Megillah zu lesen, um irgendetwas zu tun, aber eben nicht, um damit seine Pflicht zu erfüllen, dann nehmen wir an, dass seine Absicht dominiert, lo Yatza hat seine Pflicht dann nicht erfüllt. Ich tak tu va besam, war sie jetzt nicht mit schwarzer Tinte geschrieben, sondern sie war mit anderen Farben geschrieben, sam, sikra, Humus Cantum. Da haben wir verschiedene Farben und verschiedene Arten Materialien, die eben nicht tief schwarz sind, sondern es ist so eine viel hellere. Wir haben Rotlicht, wir haben Grautöne, Braun. Ich will jetzt nicht die einzelnen Dinge auflisten. Alaniyar, sie war geschrieben nicht auf Pergament, sondern auf Papier. Waladiftere. Diftere ist, das wird auch in der Gemara ausgelegt, das ist eine bestimmte Art Pergament, das nicht reglementär ist. Lo Yatza hat nicht seine Pflicht erfüllt. Achetektuva Ashuritzimus in assyrischer Schrift, also in diese normale hebräische Schrift geschrieben sein. Ala Sefer auf eine Rolle aus Pergament. Uvedio mit was halachisch als Tinte gilt.
Eine Frage, Weiß man, was Niyar in der Sprache der Mishnah bedeutet?
Papier, wie es heute gibt, gab es damals noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Bei mir schwebt so eine Frage in der Hintergrund, ob das nicht Papyrus ist.
Könnte gut sein.
Aber ich weiß es echt nicht. Wir werden jetzt das auf zwei Arten analysieren in der Gemara. Die erste Frage ist, wir wollen erstens wissen, woher die Salachot kommen. Die zweite Sache ist, ob sie nur zu purem relevant sind oder ob sie auch eine allgemeine Relevanz haben. Also, erster Schritt in der Gemara, Mem Hei Mem steht für Mena Hani Mile. Woher wissen wir diese Sache? Amar Rava sagt Rava, der Amar Kera. Der Vers sagt, in der Megillah heißt es, Kichtavam v'chizmanam. Ja? Was heißt Kichtavam v'chizmanam? Nach ihrer Schrift und Zeit. Ma zemanam lemafrea lo. Das ist jetzt eine sehr einfache Sache. Wie hält man Purim? Wie es geschrieben ist in der Megillah. Nach der Zeit in der Megillah und daraus entsteht, das war die erste Sache, die wir im ersten Kapitel gelernt haben, sobald wir nach der Mishnah waren, wir wollten wissen, zu welchen Tagen liest man die Megillah, wann feiern wir Purim und dann, woher kommt diese komische Sache, dass es zwei Tage gibt, an eine von denen feiert man Purim, je nach wo man sich befindet. Und dann nahmen wir diesen Vers als Basis, Kichtavam v'chizmanam, und haben den ausführlich analysiert. Und hier sagen wir halt, Zman, Zeit, das ist eine interessante Dimension, wie Rashi das hier schön auslegt, sagt Rashi, Kichtavam, wo ist der gegangen, Rashi hatte ich gesehen früher, ja, Kismanam, eine Sekunde, Masmanam Lefrelo, die dritte, also im Wilner Ausgabe ist das die dritte Zeile von Rashi, bei Ihnen gibt es das leider nicht, Erwin, du musst alleine in jener Ausgabe schauen. Masmanam lemafrealo. Zeit geht nicht rückwärts. De ifshar shehe tedvav kodem leudalet. Ifshar, es ist unmöglich, shehe, das sein soll, tedvav, der 15. Tag im Adar, kodem vor leudalet, dem 14. Zeit geht also vorwärts, nicht rückwärts. Und genau wie Zeit vorwärts geht und nicht rückwärts, analog damit, Kichtavam v'chizmanam, wir sprechen von Schrift und Zeit, auch die Schrift muss vorwärts und nicht rückwärts gelesen werden.
Time is the only quantity that goes forward.
That's right, but here we say, don't spoil the book by reading the end before the beginning.
Actually, the parsha from Lord Sachs is this week's parsha. It says.
I heard it's phenomenal this week, I didn't see it yet.
The ending, it was last week's, the ending of the book is the most important.
Yes, but you want to build up to get there, not start at the end.
But okay. Will this be answered? The question is why?
Please make sure it doesn't get dark.
Why can't you have, what's the purpose? That you need to have it on parchment and it needs to be in Hebrew.
So we're going to analyze this in greater detail. We have a few steps. Let's do one thing at a time. Okay. And we're not going to do everything today, but you know, we're trying. Okay. Kichtavam chizmanam. Ma zmanam lemafrea lo. Genau wie Zeit nicht rückwärts geht, avktavam, auch ihre Schrift lemafrea lo wird nicht umgekehrt erfahren. Ja? Avktavam lemafrea lo, sagt die Gemara, aber eine Sekunde, es steht ja nicht geschrieben, kikriatam vechizmanam, dass die Leseweise wie die Zeit ist, sondern kichtavam, wie es geschrieben ist. Ja, der Text ist so geschrieben, dass man ihn chronologisch lesen kann. Ja, mide kriya ktiva. Ja, acha asiya ktiva. Es steht hier nicht. Es bezieht sich nicht auf dem Lesen. Entschuldigung, es bezieht sich nicht auf dem Lesen, sondern auf wie man Purim macht. Dichtiv, wie es geschrieben ist, liot osim, um zu tun, et shnei yamim, die zwei Tage. Also das ist jetzt nicht keine überzeugende Quelle, um zu sagen, dass man unbedingt die Megilla chronologisch lesen muss. Ella, sondern Mehacha, von hier, Dichtiv ist es geschrieben, Vehayamim ha'ele, und diese Tage, Nizkarim ve'nasim, sie werden gedacht und gemacht. Itkash, es gibt eine Analogie zwischen Zechira, Gedenken, Le'asia und Tun. Ma'asia le'mafri'a lo, genau wie man die Tage nicht in umgekehrter Reihenfolge feiert, es geht sich nicht aus. Af Zechira, auch das Gedenken durch das Lesen, Vorlesen, le'mafri'a lo, wird nicht rückwärts gemacht. Das war der Quelltext, dass man die Megillah nicht in umgekehrter Reihenfolge liest. Und jetzt fängt ein neues Thema an, ein Nebenthema, das aber für uns sehr interessant ist. Tana, man hat gelehrt, wir kennen uns so auch Behalel, wenn wir das Halel zu Feiertagen sprechen im Gebet, dann gibt es auch eine Reihenfolge. Wir fangen am Anfang mit dem 113. Psalm an und vom 113. gehen wir weiter zum 114. und dann zum 115. Also je nachdem gibt es ein Stück, das übersprungen wird, aber wir gehen in Reihenfolge. Wir kennen uns auch Bekriat Schma, wenn wir das Schma lesen, dann tun wir es nicht rückwärts lesen. Wir fangen nicht an mit Uchtaftam Leot Al Yadecha, du sollst sie schreiben und Türpfos und dann Ukshartam lo'ot al yadecha, du sollst sie anbinden als Zeichen an deine Hand. Und dann lesen wir, bis wir zu Shema Israel kommen. Sondern es gibt eine Reihenfolge. Die ist zu respektieren. Uvitfila, und so auch, wenn wir unser Gebet sprechen. Wir fangen nicht mit, also Frieden gefällt uns so sehr, das gefällt uns alle. Aber das ist kein Grund, um jetzt erstens Sim Shalom zu sagen und dann zu anderen Teilen der Amida, sondern wir respektieren die Reihenfolge. Okay. Halel Minalan, woher entnehmen wir, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, in welcher wir das Halel sprechen? Rabba Amar, Rabba sagt, Dichtiv ist es geschrieben, Mimizrach Shemesh Adme Vo'o. Das ist im ersten Kapitel des Halels, im 113. Kapitel der Psalmen. Dort heißt es, von dort, wo die Sonne aufgeht. Wie sagt man Osten auf Hebräisch? Mizrach. Das kommt eigentlich von Zericha. Sonne, Aufgang, Richtung. Adme wo, bis wo er untergeht. Ja, das ist Ma'ariv, wo die Sonne untergeht. Und das zeigt, dass es eine Reihenfolge vom Morgen bis zu Abend. Ja, und das ändert sich nicht. Es ist nicht so, dass eines Tages wir aufstehen und die Sonne von der anderen Seite aufsteigt. Und so auch sollen die Lobpreisungen Gottes in der richtigen Reihenfolge gesprochen werden. Rav Yosef sagt, es heißt im 118. Kapitel, also im letzten Kapitel von Hallel, Ze hayom asa Hashem nagila venismachavo. Wir haben einen Vertreter des Synagogenchors, der diesen Vers sehr, 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 sehr gut kennt. Mit allen Melodien, die dazu gehören. Ja, darum geht's. Rav Avia Amar, Rav Avia, sehr Yom HaShem, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Ich habe ihn nicht ausgelegt, das stimmt. Ja. Was?
Ich habe es nicht verstanden. Wieso sagt ihr das, dass ich das in der richtigen Reihenfolge sagen soll?
Die Sonne, erste oder zweite?
Nein, der zweite.
Den habe ich eben nicht ausgelegt. Entschuldigung.
Sehr, sehr klar. Sehr,
sehr, sehr. Hayom, ja, das ist der Tag, um zu sagen, das ist der Tag, hat eine Fixordnung. Genau wie der Tag, ich werde mehr sagen, Rashi sagt, hat eine Fixordnung, ich werde hinzufügen, wenn man sagt, dieser Tag, dann meint man, dieser Tag im Zusammenhang mit den Tagen, die vorher und nachher, also vorher waren, nachher kommen, er steht in einem Zusammenhang, nicht die Lobpreisungen Gottes aus dem Zusammenhang zu reißen. Rav Avia sagt, Yehi Shem Hashem Mevorach, ja, es sei der Name Gottes gesegnet, okay, was heißt, was ist dann die Logik, sagt Rashi, die Logik ist, es sei der Name gesegnet, das ist eine Formel, um zu sagen, so macht ihr das jetzt, ich finde die Erklärung von Rav Avia übrigens die beste, Ich sage direkt warum, aber du willst was sagen.
Weil es geht ja weiter. Yeshem,
verstehst du? Ja, Me'ata Adulam, ja. Und das Me'ata Adulam kommt noch, wer Rav Nachman bar Yitzchak und Rav Nachman bar Yitzchak, wie ich wenn du möglich, du kannst sagen, dass das ist eine andere, andere sagen, es war nicht Rav Nachman bar Yitzchak, sondern eine andere, nämlich Rav Acha bar Yaakov, Amar sagt, Me'acha von hier, Me'ata Adulam. Rav Avia hat nicht gesagt, Yishem Hashem Avorach und so weiter. Er hat nur gesagt, Yishem Hashem Avorach. Das heißt, was du sagst, stimmt. Das ist die Erklärung von Rav Nachman oder Rav Nachman Yitzchak oder Rav Acha bar Yaakov. Nämlich, von jetzt bis in Ewigkeit, es gibt eine Zeitformel. Genau wie die Zeit voranrückt, so auch haben wir das zu folgen im Hallel. Aber was ist mit dieser Erklärung? Es sei der Name Gottes gesegnet. Rashi versucht das so auszulegen, dass es sei eine Vorschrift ist. Eine Vorschrift in der Reihenfolge. Ich glaube, was Rashi sagt und was die Gemara eigentlich sagt, ist Folgendes. Und es ist unglaublich schön, wenn man versucht, Tehillim zu lesen. Nämlich, Tehillim besteht zwar aus 150 Psalmen, die 150 Psalmen sind nicht zeitlich chronologisch geordnet. Das ist nicht zum Beispiel gibt es als im zweiten oder dritten Psalm ist das, Bevochob ibn Avshalom, glaube ich, ist der dritte Psalm. Als David vor Avshalom flüchtete, vor seinem Sohn Avshalom, der einen Putsch gemacht hat, als David flüchtete und dann gibt es einen Psalm. Das ist im dritten Psalm des ganzen Buches. Nur chronologisch im Leben Davids war das fast am Ende seines Lebens. Die Psalmen sind keine Erzählung, es ist kein Narrativ. Es ist dort nicht wichtig, um eine chronologische Reihenfolge zu haben. Viel eher, wer sich die Zeit nimmt, um mal das ganze Psalm durchzulesen, man nimmt sich ein Blatt bei der Hand und macht sich einige Notizen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu tun. Ich habe mal folgende Übung gemacht. Es gibt viele Psalmen, die mit einem Titelpsalm anfangen. Mit einer sogenannten Koteret, einer Superskription. Zum Beispiel, ist das Mizmor le David, Bevochom ibn Avshalom? Oder wie fängt es an dort? Ich weiß nicht mehr. Ich gebe mal ein Beispiel, das Ashre. Ja? Das Ashre fängt im Tehillim nicht mit Ashre, sondern Tehillah le David, ein Psalm dem David. Ein Psalm dem David sind zwei Wörter, die als Titel fungieren. Mizmor Shir, 30. Psalm, Mizmor Shir Chanukat HaBayit. Ein Psalm, ja, ein Lied zur Einweihung des Hauses. Das ist ein Titel, ja. Nicht immer ist der Titel inhaltlich klar mit dem Inhalt des Psalms verbunden, und das ist ein Thema für einen Shiur zu Psalmen, aber für die Übung reicht es mal, all diese ersten Verse anzuschauen, wo gibt es einen Titel, wo nicht, und wenn es einen Titel gibt, was für ein Titel es ist, gibt es eine Attribution, gibt es einen Namen eines Menschen, und wenn ja, welcher. Und dann sieht man, dass die Psalmen in Tehillim Blöcke sind. Und es gibt Blöcke, die Attributionsblöcke sind. Es sind Blöcke, die Formblöcke sind, alle Lamnatzeachs. Oder alle, also Lamnatzeach von David. Oder alle Psalmen, die mit Asaf verbunden sind, mit der Korach verbunden sind. Ja? Es gibt einen Zusammenhang. Und so auch gibt es Blöcke, die kann man am besten als, hier ist der Hammer, als Liturgie bezeichnen. Viele Psalmen zusammen bilden eine Einheit. Und das ist eigentlich, was Rav Avia sagt. Hallel sind nicht fünf willkürliche Psalmen. Hallel formt zusammen eine Einheit. Und deshalb geht es vom 113. bis zum 118. Psalm, weil die zusammengehören. Und wenn ich sie jetzt umdrehe, dann mache ich diese Liturgie ein bisschen kaputt. Das Gleiche haben wir auch, das ist eigentlich etwas, ich habe das geschrieben, aber mit Hilfe von einem großen Experten. Also ich war im Hin und Her zwischen Rav Elchanan Samet, der in Israel als einer der großen Tanach-Experten gilt, und mir, kam ich auf eine Idee. Ich habe das leider nie als Artikel veröffentlicht, das kam nur in einem Buch nebenan. Ich müsste vielleicht mehr darüber tun, damit tun. Die 15 Psalmen, die Shir HaMa'alot heißen. die haben einen Zusammenhang und eine Struktur. Das ist eigentlich eine Liturgie. Ja? Und wenn ich die Psalmen jetzt umdrehe, dann mache ich diese Liturgie einigermaßen kaputt. Und das ist, was Rav Avia sagt. Yehishem Hashem Vorach, ja? Das ist eine Liturgie. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, okay, jetzt mache ich den 114 vor dem 113. Nein, dann machst du den Aufbau kaputt. Okay. Das war für Hallel. Kriat Shma, wie ist es mit dem Lesen des Shma? Wieso muss das in der richtigen Reihenfolge gesprochen werden? Der Tanja, wir haben den in der Breite gelernt. Kufshin, das ist Kriat Shma, das Lesen vom Shma. Kichtava, ja, in der Reihenfolge, wie es geschrieben ist, Divrei Rebbi. Wie, ja, das ist, was Rabbi Yehuda Hanassi sagt. Was heißt, wie es geschrieben ist? Es ist auf Hebräisch geschrieben und wir lesen es auf Hebräisch. Vav Chet Chaf Alef steht für Vachachamim Umrim und die Weisen sagen, also die Mehrheit, Bechol Lashon. Man kann das Schma in jeder Sprache sprechen. Memtet, Maita Ama, was ist der Grund? Der Rabbi von Rabbi, warum ist Rabbi dieser Meinung, dass man unbedingt das Schma auf Hebräisch sprechen muss? Amar Kera, es heißt im Vers, im ersten Kapitel des Schma, Vehayu hadvarim ha'ele. Und es seien diese Worte, Asher anochim etzafrayom, die ich dir heute befehle. Alle levavecha. Ja, sie seien auf deinem Herzen. Sagt er, Vehayu, wenn die Torah sagt, und es sei, dann heißt das, es muss so sein, wie es ist. Ändere es nicht. Behaviatan Yehu. Sie sollen so sein, wie sie sind. In der Torah stehen sie in einer bestimmten Reihenfolge. Respektiere das. Allerdings muss ich hier sagen, bitte, dass man dieses Argument nicht zu weit durchziehen muss oder darf. Denn das Schma Yisrael besteht aus drei Abschnitten, die in verschiedenen Orten in der Torah stehen. Der erste Abschnitt steht im 5. Buch Moshe im Abschnitt Vayetchanan. Der zweite Abschnitt steht im 5. Buch Moshe im Abschnitt Ekev, wenn ich mich gut erinnere. Und das ist nach Vayetchanan, das passt, wir gehen von 1 zu 2. Der dritte Abschnitt, der ist allerdings im 4. Buch Moshe im Sefer Bamidbar, Parashat Schlach, im Abschnitt Schlach. Und die sind aber, das heißt nicht, dass wir zuerst den dritten Abschnitt und dann die zwei ersten lesen sollen. Also wir lesen sie eben nicht auf diese Art chronologisch, aber das ist, weil die ersten zwei Abschnitte die eigentliche Schmarrpflicht darstellen und wir mit dem dritten Abschnitt eine separate Mitzvah erfüllen. Also wir sollen alle drei sagen und wir sollen sie alle drei zusammen sagen, aber die Pflicht der Lesung des Schma erfüllen wir hauptsächlich eigentlich mit den ersten zwei Kapiteln. Rabbanan, was ist der Grund der Mehrheit der vielen Rabbiner, die mit Rabbi nicht einverstanden sind? Memtet Maitama, was ist ihr Grund? Amarkera, es heißt im Vers Shema. Shema Israel, ja? Was ist Shema? Höre. Und wenn ein Chinese hier uns zu besuchen kommt, oder nicht ein Chinese, sondern unsere Geschwister hier in der Stadt, bucharische Juden, georgische Juden, und die werden in ihrer Muttersprache oder in der alten Muttersprache von den Großeltern uns ansprechen und sagen, höre, werden wir gar nichts hören. Wir werden nicht verstehen, was er gesagt hat. Also Schma, höre, heißt Bechol Lashon Shata Shomea, in jeder Sprache, die du hörst, also verstehst. Okay? Jetzt, dass wir einen Grund für jede der zwei Protagonisten haben, für Rabbi und für Rabbanan, für die Weisen, können wir die Frage stellen, warum das Argument des einen für den anderen nicht so überzeugend wirkt. Für Rabbi Nami auch Achtiv Shma. Rabbi Yehuda Hanassi ist der Meinung, dass es heißt, Vehayu Hadvarim, es muss sein, wie es ist. Aber wie vereint er das mit der Tatsache, dass es ja geschrieben ist, du sollst hören, also in jeder Sprache, die du verstehst, sagt die Gemara, Hahu, diese Sache, dieses Wort, Mibailei, das braucht, daraus lehrt er was anderes. Er braucht um für die folgende Lehre, Hashmea le Oznecha, Masher Tamotze Mipicha. Hier kommen wir zur ersten äußerst täglich relevanten Halacha. Bisher war es interessant, es spricht zu unserem Gebet, es erklärt, es war nützlich, aber jetzt kommen wir zu einer täglichen Sache. Wenn wir beten, dann ist die Idee nicht, dass wir einfach reinschauen, wie wir einen Roman lesen, sondern wir sprechen vor Gott. Wie laut sollen wir beten? Hashmeale Osnecha. Du sollst so beten, dass du deine eigene Stimme hören kannst. Nicht zwingend, dass du sorgst, dass alle dich als Chazan bewundern. Erst nicht, wenn du dafür nicht beauftragt wurdest. Aber deine eigene Stimme sollst du hören. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Das höre ich, ohne dass der Nachbar davon gestört ist.
Isn't there a bit of a difference? I think of the Siddur of Rabbi Lord Saxon's. He doesn't use the word hear, he used the word listen.
Yeah.
He points out there's a big difference between the two. And isn't that the essence of what we've been
That's a great about? Point. That's a really, really great point. I love that.
I love it, but Shema does mean hear and not listen.
Well, yeah,
but
here
the whole language has other words for
he
it.
Says it's listen. He says it doesn't encompass.
I heard him once say
he doesn't. He says it doesn't encompass. Doesn't encompass the Hebrew word. If you look at the essence of a Hebrew word, it doesn't encompass that, and that speaks to it as here.
Yeah. It definitely plays hand in hand with what Rabbi Sachs says about the Shema in general, which I happen to love, namely. When we say the Shema, Shema is not a prayer. We're not addressing God in the Shema. When we read the Shema, we're reading biblical passages, so he says, we're hearing God's voice. We are being spoken to. It's when we do the Amidah that we speak to God. So first we hear God's voice, and then we hear God's voice through our voice. And that makes it all the more important to hear our own voice when we say the Shema. And that goes obviously very nice. The idea is God is speaking to us. Of course, we should listen. That's besides the fact that we can still argue about the technical translation. Mm-hmm. In the larger sense, he makes a very important point.
Yeah.
And by the way, the masterful thing about Rabbi Sachs' translation is there is a role for technically correct translations, but we've been inundated with technically correct translations, and our problem now, maybe also more of us have a basic knowledge of Hebrew, in part thanks to the technical translations. What we need now is to see the larger scheme of things, and Rabbi Sachs pulled us into the larger scheme of things with his translation. Hashmea lozdecha. Lass deine Ohren hören, was du aus deinem Mund herausbringst. Wir Rabbanan, jetzt gehen wir in der Gegenrichtung. Die Rabbanan, die das Schma als Leitwort hier sehen, nützen das Wort, ja, um daraus zu lernen, dass man in jeder Sprache das Schma sagen kann, solange man die Sprache versteht. Und woher, ja, was ist dann mit der Pflicht, sich selbst zu hören? Rabbanan und die Rabbiner Savre, sie sind der Meinung, Keman der Mar, wie der sagt, Hakoret Shma, wer das Shma liest, Velohi Shmia le Osno, und er hat aber selbst nicht gehört, was er gesprochen hat, Yatza. Er hat seine Pflicht erfüllt. Also, dass man so Shma sprechen soll, dass man es selbst hören kann, sind alle einverstanden. Aber was ist, wenn ich es nicht gemacht habe? Habe ich noch meine Pflicht erfüllt oder nicht? Für Rabbi Yehuda Hanasi ist es eine Pflicht der Torah, sich selbst zu hören. Habe ich mich nicht gehört, dann habe ich gar nichts gemacht. Für die Chachamim, für die Weisen, soll man sich hören, aber wenn man sich nicht gehört hat, hat man dennoch die Pflicht, Shema Israel zu lesen, erfüllt. Okay, jetzt gehen wir in der Gegenrichtung. Rabbi Yehuda Hanasi nützt als Hauptquelltext das Wort Vehayu und sagt, das Schma muss genauso sein, wie es geschrieben ist. So muss es gelesen werden. Verabbanan und wir die Rabbiner Nami auch, Hachtiv Vehayu, es ist doch Vehayu geschrieben. Wieso widerspricht das nicht, was sie aus dem Wort Schma lehren? Sagt die Gemara, Hahu Mibailei, das braucht er, oder braucht man, Shelo yikra lemafrea, dass man Shma Israel nicht in umgekehrter Reihenfolge lesen soll. Und das war der Grund, dass wir alles bisher gelesen haben. Nämlich wir kommen auf diesen Punkt, dass man das Shma nicht in umgekehrter Reihenfolge liest. Oder nicht außer der Reihenfolge. Okay? Das scheint uns eine wichtige Sache. Diese Halacha, die muss doch sicher auch für Rabbi Yehuda HaNasi wichtig sein. Deshalb stellen wir die Frage, Rabbi Shelo yikra lemafrea menale, woher weiß Rabbi, dass man nicht das Schma außer Reihenfolge lesen soll? Sagt die Gemara, vehayu haddevarim. Das heißt, es seien diese Worte. Es seien heißt, es muss so sein, wie es ist. Diese Worte, wenn man die gleichen Wörter nützt und man liest sie aber in einer anderen Reihenfolge, dann entsteht ein anderer Text. Stimmt? Deshalb sagt die Gemara, mi devarim hat devarim. Das heißt, vehayu hat devarim, die Wörter. Das definitive Artikel zeigt darauf hin, dass das Schma Israel eine Deutung hat. Und diese Deutung ist weiter zu vermitteln. Und würden wir es außer der Reihenfolge lesen, dann geht ein Teil oder die ganze Deutung verloren. Deshalb liest Rabbi Yehuda HaNasi das Wort Hadvarim, das definitive Hey, und sagt, ah, es muss in der Reihenfolge sein. Verabbanan, was ist mit den Rabbinern? Devarim Hadvarim lo mashmaluhu. Die sagen, okay, ja, wir sind inhaltlich einverstanden, aber nein, nein, wir finden so eine Exegese spitzfindig. Weil eine Buchstabe extra da ist, die ein definitives Artikel, darstellt, das alleine reicht nicht, um daraus zu lehren, dass es in der richtigen Reihenfolge gelesen werden muss. Nein, 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 nein. Es ist von das Vehayu. Diese Vehayu hat über ihm diese Worte sein. Und wenn ich jetzt die Worte anders lese, dann geht das Vehayu hat über ihm verloren. Okay. Das ist jetzt die Auseinandersetzung bezüglich des Schmas. Und jetzt wollen wir aber hinter dieser Halacha, oder besser gesagt hinter dieser halachischen Meinungsverschiedenheit, ob man das Schma nur auf Hebräisch oder auch in anderen Sprachen lesen darf, wollen wir darin eine allgemeine Einstellung sehen. Ob nicht hier eine allgemeine Einstellung zu Übersetzungen existiert. Sagt die Gemara deshalb, V'Rabbi, Shelo yikra lemafrea menalei, woher weiß Rabbi, dass man nicht die Megillah Lema, das ist, was ich sagen wollte. Danke, ich habe jetzt nochmals gelesen, was ich schon gelesen hatte. Lema Kasava Rabbi, vielleicht ist Rabbi der Meinung, Kola Torah Kula Bechol Lashon Nemra. Kann es vielleicht sein, etwas ganz, ganz Interessantes, dass Rabbi Yehuda HaNasi der Meinung ist, dass man das Schma ausgerechnet auf Hebräisch lesen muss, weil wir in allgemeinem Torah auch in anderen Sprachen öffentlich vortragen können. Die Torah kann in jeder Sprache gesagt werden. Woher kommt der? Also Rabbi hat ja nur gesagt, das Schma muss auf Hebräisch sein. Wie kommen wir dazu zu sagen, dass deshalb alles andere in alle Sprachen sein kann? Sagt die Gemara, der Isalkadatach, sollte deine Gedankengut heraus fortbringen. Belashon HaKodesh Nemra, dass die Torah ausgerechnet auf Hebräisch gesagt wird. Lama li lemichtav vehayu. Wenn Torah nur auf Hebräisch vorgetragen werden darf, warum soll es jetzt eine Ausnahme für Schma geben? Schma ist ein Teil der Torah. Wenn die Torah immer nur in der hebräischen Sprache vorgetragen wird, dann auch das Schma. Da muss ich nicht extra noch sagen, betonen, dass das Schma nur auf Hebräisch gelesen wird. Und wenn bei Schma extra sowas geschrieben ist, dann kann ich davon ableiten, dass nur das Schma und vielleicht einige andere Abschnitte zwingend auf Hebräisch gelesen wird. Aber alles andere in jeder Sprache. Ja? Sonst lamalile michtav vehayu. Warum brauche ich das vehayu? Sagt die Gemara, weißt du was? Nein, nicht zwingend. Und jetzt kommen wir in komplexe talmudische Logik. Itztarich, wir brauchen das vehayu. Salkedatach shma kerabanan. Es steht doch Schma und es steht Vehayu. Wenn das Vehayu nicht dort wäre, es hätte nur das Schma gegeben, dann wäre ich vielleicht geneigt, das Schma so auszulegen, wie die Chachamim es ausgelegt haben. Nur weil es das Vehayu gibt, sehe ich eine Spannung zwischen Vehayu und Schma und entscheide, dass in diesem Spannungsfeld das Vehayu zur Sprache Stellung nimmt. Und dann jetzt das Schma bedeutet, dass was anderes bedeutet, dass man hören muss, dass man sagt. Gut? Also, das ist, was er sagt. Katav Rachmana hat der liebe Gott geschrieben, Vehayu, das war Yu, damit man weiß, dass das Schma nicht so interpretiert werden soll wie die Rabbanan. Okay. Dann haben wir unsere Erforschung der Position von Rabbi Yehuda HaNasih, der auch einfach Rabbi heißt, seine Position bezüglich, ob Torah im Allgemeinen in allen Sprachen oder nur auf Hebräisch vorgetragen wird, haben wir so interpretiert, dass die ganze Torah immer nur auf Hebräisch gelesen wird. Aber versuchen wir jetzt, die gleiche Erforschung bezüglich der Weisen zu machen. Lema sage vielleicht, Kasavri Rabbanan, dass die Rabbiner der Meinung sind, dass man die Tora nur auf Hebräisch vortragen darf, denn sollte es immer erlaubt sein, Tora auf allen Sprachen vorzutragen, wieso muss man beim Schma Israel noch extra Schma sagen? Moshe hätte sich diese Schmeißrel-Wörter sparen können und direkt sagen, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Und sagen, Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ja? Warum machen wir das Schma? Deisal kedatach b'chol lashon emra, wenn die Torah in jede Sprache vorgetragen werden darf, lamalili michtav Schma, warum brauchen wir das Schma? Sagt die Mera, nein. Itztarich, ich brauche das. Salka datach amina. Ich würde denken können, Vehayu kerebi. Ich hätte das Vehayu so interpretiert. Wenn wir das Schma nicht haben und wir lesen nur Vehayu, dann kämen wir auf der gleichen Schlussfolgerung. Das heißt, sowohl Rabbi als Rabbanan in dieser Auslegung spüren ein Spannungsfeld zwischen Schma und Vehayu. Und nur wegen dieses Spannungsfeld kommt jeder zu seiner Schlussfolgerung. Ohne des Spannungsfeldes werden wir gezwungen, eine Interpretation für beide zu akzeptieren. Also entweder, wenn nur Schma stund, dann wussten wir, dass Schma auf jede Sprache gelesen wird. Und wenn nur Vayu stund, dass es eben nicht möglich ist. Weil aber beide stehen, kommen wir zu einer Meinungsverschiedenheit in diesem Spannungsfeld. Katav Rachmana Schma. Okay. Und damit ist unsere Auseinandersetzung bezüglich des Schma Israel derzeit vollendet. Was war das dritte Ding, das chronologisch gelesen werden muss, in der richtigen Reihenfolge? Ja. Und das ist, was der Talmud jetzt erwähnt, Tfila Menalan. Woher wissen wir, dass die Tfila in eine bestimmte Reihenfolge kommt? Und das ist ein Thema, das uns gut beschäftigen wird. Detanya, es gibt eine Breita. Die Breita besagt Folgendes. Wie entstand der Text unseres Stehgebetes, unserer Amida? Ja? Wie entstand der Text unserer Gebete, unseres Sidurs? Es gibt dort Texte, die sind Pflichttexte. Das Schma Israel steht in der Tora und die Tora verpflichtet uns, diese Texte zu lesen. Es gibt Texte, die sind inspirierende Texte von den Psalmen. Aber dann gibt es andere Texte. Wie sind diese entstanden? Und hier stellen wir diese Frage. Sagt die Breita, es gab ein Mensch namens Shimon HaPakuli. Shimon der Pakuliter. Shimon Apakuli hisdir 18 brachot lifnei Rabban Gamliel. Shimon Apakuli hat 18 brachot, also die Shmoneh Esre. Wir nennen die Amidah manchmal auch Shmoneh Esre. Warum heißt es Shmoneh Esre? Wegen 18 Segensprüche, die ursprünglich drin waren. Er hat diese 18 Segensprüche vor und im Auftrag, nehmen wir an, von Rabban Gamliel arrangiert. Ala Seder, nach einer genauen Reihenfolge. Wo war das? Bejavne. Jetzt wissen wir, welcher Rabban Gamliel, weil es gab mehr als einer. Und es gab einen Rabban Gamliel, der zur Zeit des Tempels lebte. Rabban Gamliel Hazaken. Und hier sprechen wir nicht von ihm, sondern von seinem Enkel, Rabban Gamliel aus Yavne. Wer erinnert sich, dass wir im Sommer eine Reihe von Talmud-Abschnitte gelesen haben, die sich mit der Zerstörung des Tempels befassen? Dort lasen wir, wie Rabban Yochanan ben Zakkai mit dem Feldherr, mit dem späteren Kaiser Vespasian unterhandelte und sagte: Gib mir, lasse Yavne am Leben. Ten li Yavne vechachamea. Yavne mit den Weisen, die sollen am Leben bleiben, zerstöre das nicht. Und Shushita der Rabban Shimon ben Gamliel, die Dynastie von Rabbi Shimon ben Gamliel, von Rabban Gamliel. Wir haben dann ausgelegt, dass Rabban Shimon ben Gamliel, der Sohn von Rabban Gamliel Hazaken vom Alten, der Vater von diesem Rabban Gamliel hier, dass er mit den Zeloten verwickelt war und er vermutlich von den Römern hingerichtet wurde. Und deshalb fragte Rabban Yochanan ben Zakkai, dass die Familie aber am Leben bleibt. Das ist dieser Rabban Gamliel. Und in Yavne hat man dort das ausgelegt. Das ist die Breite, der Text aus der Zeit der Mischne. Amar Rabbi Yochanan, sagte Rabbi Yochanan, wa amri la andere sagen, be matnita tana, das ist auch in einer Breite, mea ve'esrim zekenim, 120 Weisen, Ältesten. Uvahem und bei unter denen kamanevim, gab es sogar einige Propheten. Tiknu shmona esre brachot ala seder, sie verordneten die 18 Brachot nach einer Reihenfolge. Und die Auslegung will ich jetzt nicht machen, das ist für nächste Woche, weil das ist zu viel. Das muss man als Block jetzt lernen. Aber hier haben wir zwei Behauptungen gelesen, wann die Shmoneh Esre entstanden ist. Eine Behauptung, Shimon Apakuli. Zeitlich war das nicht lange vor dem Talmud, das ist die Zeit der Mischne. Ja? Zweite Behauptung, nicht Shimon Apakuli, was gesagt hast du? Nicht Shimon Apakuli, sondern 120 Weisen. Was sind diese 120 Weisen? Wer weiß, wie viele Mitglieder es im israelischen Parlament gibt? Ruth darf nicht antworten. Ja, wie viele Mitglieder gibt es im was?
Sanhedrin.
Nein, Sanhedrin. Wie viele gibt es in Sanhedrin? Gibt es wie viel?
70.
Ja. Mit einem Vorsitz, 71. Wie viele gibt es im israelischen Parlament?
120.
Warum 120? Sanhedrin hat 71. Die Antwort ist,
weil die im Sanhedrin gescheitert waren
und weil die eben als Modell nicht Sanhedrin genommen haben, sondern eine andere Versammlung. Weil der Knesset ist nicht ein Obergerichtshof, sondern es ist eine Volksversammlung. Es sind die Gewählten vom Volk. Und deshalb nahmen sie eine Volksversammlung zum Beispiel. Und das Naheste, was sie fanden, war eben das, was sie jetzt sagen. Es gibt eine Gruppe, die nennen wir Anshei Knesset Agdolah, die Männer der großen Versammlung. Über diese große Versammlung haben wir immer wieder ein bisschen gesprochen in der Vergangenheit. Es ist viel, das unklar ist, aber was klar ist, ist, dass es 120 Leute gab. Was nicht klar ist, ist, war es tatsächlich ein Gremium, das lange funktioniert hat? Hat es immer 120 Leute gehabt oder sind es insgesamt 120 Leute? Oder war das ein einmaliges Gremium? Man hat da viel Unklares, aber dass es ein Gremium gab, wissen wir. Und dass es 120 Leute gab, die dazu zählen, wissen wir auch. Und dazu zählen die letzten Propheten. Zum Beispiel Zechariah, Haggai, Malachi, also die drei eigentlich, nicht zum Beispiel. Haggai, Zechariah, Malachi sind die drei. Und dann ist die Frage natürlich, ob die alle drei in der gleichen Zeit gelebt haben oder ob es ein paar Jahrzehnten zwischen Haggai, Zacharia einerseits und Malachi andererseits gibt. Und das würde auch eine Antwort geben, war jetzt ein Shekinah Sadat Gdola für eine kurze Zeit tätig oder längere Zeit? Das sind alles interessante Fragen. Für uns sind sie unwichtig. Also, nein, sorry. Für uns sind sie wichtig, hier sind sie unwichtig. Warum sind sie hier unwichtig? Was klar ist, ist, dass die Shekinah Sadat Gdola vor, sagen wir, in der ersten persischen Zeit tätig waren, bei den Achämeniden. Und in der Zeit der Achämeniden, das heißt in der Zeit von Kyros, in der Zeit von Achashverosh, ja, in der Zeit dann bis Anfang der hellenistischen Zeit, Alexander der Große ist begegnet noch Mitglieder von Anshekinah Sadat Gdola. Das ist wesentlich, wesentlich früher als Yavne. Das ist in der Zeit, als der zweite Beit HaMikdash gebaut wird. Yavne ist nach der Zerstörung des zweiten Beit HaMikdash. Das heißt, wir haben Jahrhunderte dazwischen. Wurde die Shmoneh Esrei jetzt vor 1900 Jahren oder vor 2300, 2400 Jahren geschrieben? Das ist eigentlich die Frage. Und die Gemara wird sagen, beides. Wie beides erläutern wir am liebsten, wenn wir zu dieser Gemara kommen. Und nicht jetzt, aber ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht und dann können wir nächste Woche weitermachen. Okay. Okay. Das. So, it works. Next step is to print it out.